Hallo und herzlich willkommen zum Reisen, die prägen Podcast. Heute nehmen wir euch mit in eine Welt im hohen Norden, genauer genommen hoch über dem Polarkreis, auf die Inselgruppe der Lofoten in Norwegen. Ich habe heute meine Kollegin Barbara Habecke zu Gast, die selbst schon einige Male dort unterwegs gewesen ist. Hallo Barbara, schön, dass du da bist.
Hallo, schön, dass ich heute da sein kann.
In deinem Reisebericht habe ich ein spannendes Zitat gelesen. Du hast geschrieben, wir unternahmen eine Schneeschuhwanderung bei einer Mischung aus Schneesturm und Ruhe vor dem Sturm. Magst du uns zu Beginn direkt mal mitnehmen und erklären, wie das für dich war und wie du das erlebt hast?
Ja, gerne. Also wir waren in einer kleinen Gruppe unterwegs und sind am frühen Mittag gestartet. Da war der Himmel bereits sehr, sehr bewölkt, aber noch mit offenen Stellen, mit blauem Himmel dazwischen, sah sehr dramatisch aus. Und wir waren noch keine Viertelstunde unterwegs. Da zog sich ganz schnell zu. Also das Wetter kann sehr, sehr schnell wechseln dort. Und dann sind wir mehr oder weniger im Blindflug hinter unserem Guide her getapst. Aber sehr sicher auf den Schneeschuhen und mit einer ganz anderen Wahrnehmung, weil eben keine wirklich markanten
Keine Konturen, ne?
Wirklich zu sehen waren. Im ersten Moment war alles nur weiß, bis der Guide einen eben auf diverse Merkmale hinwies und man trotz dieser gedämpften Umgebung, der Schnee dämpft ja doch so ziemlich jedes Geräusch, plötzlich dann doch den Seeadler irgendwo rufen hörte und quasi eine Idee hatte, in welche Richtung die Küste liegt. Mhm. Also es war wirklich ein tolles Erlebnis und schon direkt so eins, man war aktiv. Und gleichzeitig hat man eine gewisse Ruhe empfunden. Das war ein sehr, sehr schönes Erlebnis.
Das klingt sehr außergewöhnlich. Ich meine, so viel Schnee haben wir hier seltenst. Und dann mit diesen Schneeschuhen durch diesen tiefen Schnee zu stapfen irgendwie und das alles um sich herum so wahrzunehmen, klingt super. Du warst selbst schon einige Male in Norwegen. Das erste Mal vor einigen Jahrzehnten hast du mir verraten. Woher kommt diese Liebe zum Land?
Oh Gott, schwer zu an einer Sache festzumachen. Also es kommt definitiv daher, dass ich mich schon in Kindheitstagen für Skandinavien interessiert habe. Bestimmt nicht zuletzt, weil ich aus der Generation Astrid Lindgren Geschichten entstamme, dass man mit denen groß geworden ist. Aber eben auch durch Familienreisen mit dem Wohnmobil durch die skandinavischen Länder und unter anderem eben auch nach Norwegen.
Mhm. Was ist so typisch norwegisch? Ich war selbst noch nicht im Land. Gibt es so Alltagsbeobachtungen, die du da gemacht hast, die man von hier nicht so kennt?
Ja, gibt es. Also eine der frühesten Beobachtungen war, das gilt aber tatsächlich für Skandinavien, glaube ich, flächendeckend, dass man vor allem in privaten Haushalten es als absolut normal ansieht, dass man die Schuhe beim Betreten des Hauses auszieht. Das konnte ich jetzt auf den Lofoten und auch auf Senja, der Nachbarinsel, ganz gut beobachten, dass die kleineren Gästehäuser auch tatsächlich darauf hinweisen und darum bitten. Dann halten die aber auch dicke Wollsocken oder Filzpantoffel zur Verfügung, dass man nicht da auf Socken rumlaufen muss und kalte Füße bekommt. Eine andere Sache ist da zum Beispiel, dass die Norweger eine ziemlich ausgeglichene Work-Life-Balance haben. Bei denen habe ich selten jemanden nach 16 Uhr noch hektisch von A nach B hetzen sehen zu einem Termin. Der kehrt relativ früh, so um 16 Uhr herum, bereits eine Feierabendstimmung ein. Und man kann sich sehr gut davon mitreißen lassen. Es wird zum Beispiel auch sehr früh zu Abend gegessen. 17 Uhr ist da ganz normal. Ja. 17, 18 Uhr.
Spannend. Ist ja in vielen Ländern dann, gerade wenn man Richtung Mittelmeer geht, dass man da erst um 21 Uhr gefühlt zu Abend ist, aber das ist ja dann natürlich doch deutlich früher.
Genau, das ist aber auch wichtig zu wissen, denn die Küchen schließen dort schon um 9 Uhr. Ja, also gut. Abendessen in Norwegen findet definitiv früher statt, als man es eventuell erwartet.
Die Lofoten sind sowohl für Sommer als auch für Winter ein ganz tolles Reiseziel und es gibt zahlreiche Aktivitäten, die man zu diesen Zeiten unternehmen kann. Im Winter natürlich Skifahren, Touren gehen, Wandern, Kajakfahren aber auch. Da gibt es aber auch natürlich dann im Sommer die Möglichkeit zu Kajakfahren etc. Wo ist denn da die Schnittmenge? Was sind so die Aktivitäten, die man im Sommer oder dann eben auch im Winter unternehmen kann?
Also als ganzjährige Aktivitäten, hast du im Prinzip schon genannt, ist einmal auf den Lofoten aus meiner Sicht die Seeadler-Safari, am besten im Ripboat, eine der schönsten Erfahrungen, die man machen kann. Die Tour geht in der Regel auch in den Trollfjord hinein. habe ich leider nicht auf dieser Tour erleben dürfen. Aber ich habe den Trollfjord dieses Jahr mit dem Schiff kurz gesehen, im Dunkeln. Es war schon sehr majestätisch, wie eng dieser Fjord ist. Und das ist halt auch das Zuhause der Seeadler. Mhm. Auf dem Weg dorthin sieht man aber so viele, also man kann sich fast nicht satt sehen. Das ist eine Tour, die wird ganzjährig angeboten. Im Winter natürlich auch eine kalte Angelegenheit, aber man wird entsprechend ausgestattet. Mhm. Im Sommer eigentlich ja aufgrund des vielen Tageslichts, ich weiß nicht, zwei Touren machen die auf jeden Fall am Tag, manchmal so noch sogar nur eine dritte, sodass man also immer ganz gutes Licht hat. Und Kajakfahren, definitiv ein ganz tolles Erlebnis, je nachdem, in welcher Jahreszeit man dort unterwegs ist, eben teilweise zwischen kleineren Eisbrocken. Ich will nicht schrillen sagen, aber es macht schon mal lustige Geräusche, wenn so ein Eisbrocken ans Kanu schlägt. Aber mit einer unglaublichen Ruhe, die dann davon auch ausgeht, weil man eigentlich nur das Plätschern vom Wasser hört, wenn man das Paddel eintaucht. Und vielleicht hört man auch da wieder die Vögel, die da sind, vor allem natürlich die Seeadler im Winter. Im Sommer gibt es eine ganz andere Population an Vögeln dort. Und mit ein bisschen Glück sieht man halt auch größere Fische bis hin zu großen Meeressäugetieren.
Das klingt spannend. Im Sommer ist bestimmt auch Wandern machst du auf den Lofoten, oder? Ich glaube, durch die Mitternachtssonne letztendlich kann man ja auch gefühlt um 11 Uhr wahrscheinlich noch losgehen, wenn man möchte. Ja. Das ist natürlich da auch ganz, ganz besonders, dass man da einfach diese Berge irgendwie erklimmen kann zu unterschiedlichsten Uhrzeiten.
Das ist richtig. Aber, du sagst es gerade schon richtig, Berge, das ist kein bergisches Landwandern, was man dort tut, sondern das grenzt schon an alpines Wandern, jedenfalls, wenn man wirklich auf die Gipfel rauf möchte. Mhm. Die Wege sind eigentlich alle ganz gut markiert und normalerweise auch ganz gut begehbar. Aber es gibt immer das große Aber, weshalb es super wichtig ist, dass man sich als erfahrener Wanderer vorher trotzdem nochmal erkundigt bei den Locals, wie der Weg zurzeit ist und ob es vielleicht irgendwo was gibt, wo man drauf achten sollte. Jedem anderen empfehle ich eigentlich, eine geführte Tour zu buchen. Das ist möglich. Die werden zwar nicht täglich angeboten, die Touren, aber es gibt Möglichkeiten, die in dem Reiseverlauf so einzubauen, dass man es erleben kann. Einmal von einem solchen Gipfel, einen 360-Grad-Blick. Ja, ich weiß nicht, wie viele Quadratkilometer zu haben, bei gutem Wetter halt. Ne?
Dann kommen wir zum nächsten Thema, was, glaube ich, sehr präsent ist auf den Lofoten oder generell in Norwegen, die Mitternachtssonne versus Polarnächte in diesem Sinne. Wie hast du den Unterschied empfunden? Du hast ja, glaube ich, beides schon miterlebt.
Nein, ich habe die Mitternachtssonne leider noch nicht erlebt. Das ist mein nächstes Ziel. Aber ich habe den Frühling erlebt, März, April, sowie jetzt dieses Jahr noch den September. Und kann eben vor allem über diese, ja, ich sage im Prinzip, ist das also März, April noch arktischer Winter, was sagen, also man hat halt wirklich fantastisches Licht, gerade in dieser Jahreszeit. Die Temperaturen sind ja schon nicht mehr ganz so frostig, das heißt, man hat zwar noch einstelligen Minusbereich, auch tagsüber teilweise, nachts dann kann es bis zu zweistellig Minus werden, dann liegt man aber eigentlich normalerweise in einem warmen Bett, es sei denn, man jagt die Nordlichter. Tagsüber bleiben halt schon mehrere Sonnenstunden für Aktivitäten, sodass diese Jahreszeit einfach super ist, wenn man aktiv sein möchte, aber den Winter mitnehmen möchte und die Nordlichter, die bis in den April hinein zu sehen sind, in klaren Nächten logischerweise.
Mhm.
Im Gegensatz dazu fand ich dieses Jahr den September auch einen fast noch, wie soll man das sagen, moderateren Monat oder angenehmeren Monat für die Nordlichter. Denn tagsüber Temperaturen um 10 Grad, die nachts auch kaum runtergingen, sodass man die Nordlichter quasi mit normaler Kleidung über Stunden draußen bestaunen konnte. Dabei sehr stabiles Wetter.
Mhm.
Und am Tag diese sich veränderten Farben der Laubbäume, sodass es quasi mit Beginn des Septembers eigentlich Tag für Tag ein bisschen bunter wurde und man wirklich von einem Indian Summer sprechen konnte. Und dann, ich war kaum eine Woche zurück in Deutschland, kam zu den bunten Farben die gezuckerten Berggipfel, weil es den ersten Schnee gegeben hatte.
Also heißt September ist ein toller Monat, um alles in allem. Bis in die Sommeraktivitäten, die Polarlichter und noch den Indian Summer, den hat man noch dazu.
Genau, so ist es.
Sehr schön. Ja, was wir schon festgestellt haben, dass die Lofoten auf jeden Fall ein Ziel für Outdoor-Enthusiasten sind. Also wirklich alle, die es lieben, an der frischen Luft und in der Natur zu sein, für die wird es sicherlich ein lohnenswertes Ziel sein. Wie würdest du das denn einschätzen für Familienreisen?
Auf jeden Fall absolut ebenfalls lohnenswert. Für uns ist es immer wichtig zu wissen, was die Kinder, vor allem natürlich das Alter, aber was sie auch gewohnt sind. Es gibt Kinder mit 3 und 5 Jahren, die regelmäßig mit den Eltern längere Touren laufen oder auch Spaß daran haben, in einem Boot zu sitzen. Dann gibt es aber eben auch die, für die das nichts ist. Also das sind zum Beispiel so Dinge, die sollte man immer bedenken. Es ist aber für jedermann etwas an Programm zu finden, wenn man eben nicht solche Aktivitäten wie einen Ripboat-Safari macht, weil es ab einem gewissen Alter erst möglich ist. Das hat was mit der Sicherheit und den Sitzen auf so einem Boot zu tun. Dann hat man aber die Möglichkeit, die Küste auf eine andere Art und Weise zu erfahren oder eine Kajaktour zum Beispiel zu machen. Wenn das Kind mit den Eltern zusammen in einem Kajak sitzt, ist das in der Regel kein Problem, auch jüngere Kinder mitzunehmen. Und dann gibt es so viel anderes noch zu erleben. Ich denke da gerade nur an das Wikingermuseum. Das muss das Ziel für kleinere Kinder oder eigentlich für jedermann sein. Ich selbst bin fast nicht rausgegangen gewesen.
Sehr schön. Ich glaube, viele Leute denken bei Norwegen auch ganz klassisch an Schiffsreisen, ob es jetzt wirklich mit dem Kreuzfahrtschiff sein soll oder ob das dann vielleicht ein Teil der Postschiffroute ist. Du hast mir mal gesagt, dass das für dich auch eine schöne Geschichte ist, diese Postschiffroute beispielsweise zu fahren, aber dass es mit dem Mietwagen doch nochmal was ganz anderes ist, das Land zu entdecken. Was ist für dich der klare Vorteil von einem Mietwagen oder von einer Mietwagen-Rundreise?
Das kann man sehr einfach eigentlich sagen. Mit dem Mietwagen kommt man im Gegensatz mit dem Schiff an ganz andere Punkte, an ganz andere abgelegene Stellen, an die Wasserfälle ran und nicht nur für 20 Minuten oder eine geführte Tour in einer großen Gruppe, sondern individuell. Man hat die Möglichkeit, an einem Café an der Strecke mit tollem Blick anzuhalten und eine Zimtschnecke zu essen zu einem leckeren Kaffee. Die Norweger können übrigens sehr guten Kaffee machen. man erlebt viel mehr vom Land. Man sieht auch noch mal viel mehr die Facetten. Wenn man auf dem Schiff ist und an der Küstenlinie entlang fährt, sieht man natürlich vor allem die kleinen Hafenstädte. Man sieht die dünne Besiedlung, die teilweise nicht mal bis ans Wasser rangeht, sondern man sieht dann irgendwo in, was weiß ich, 2-3 Kilometern Entfernung ein einziges Hausdach irgendwo. So bekommt man natürlich einen Eindruck davon, wie zersiedelt das eigentlich ist, also wie dünn besiedelt vor allem. Und die Schiffe halten nur in bestimmten Häfen länger, sodass man überhaupt an Land gehen kann und etwas vor Ort erforschen kann. Und das sind halt wichtige Punkte, wo angehalten wird, wo es auch immer etwas zu sehen gibt. Ob es jetzt Ålesund ist oder Trondheim, Bodø und so weiter und so fort. Aber man bleibt halt immer in dieser Peripherie von dieser, ich sag jetzt mal Stadt. Es ist im deutschen Verhältnis keine Stadt, man bleibt halt im Umkreis und kommt nicht hinein ins Dombosgebirge, wo die Moschusochsen sind. Oder kommt auf den Lofoten nur in den Hafen von Svolvær und vielleicht in den Trollfjord hinein mit dem großen Kreuzfahrtschiff, wo man quasi die Hände links und rechts an die Wände, an die Felswände ran ausstrecken kann, so gefühlt. Aber diese ganzen anderen Erfahrungen, die man macht, wenn man eben dort mit dem Auto unterwegs ist und um die Ecke kommt und sich vor einem eine Wahnsinnskulisse ausbreitet mit dem Meer, das wirklich türkis je nach Lichteinfall wirkt, jetzt im Winter mit Schnee bis zur Wasserkante, mit Eisskulpturen, die das Meer zusammen mit den Steinen da bildet, da kann man anhalten, aussteigen, einen kleinen Spaziergang machen. Wenn man Glück hat, gibt es dort eine Unterkunft oder ein kleines Café, ein Restaurant, was auch immer. Oder auch ein Hofgård, wo man auch lecker Käse kaufen kann zum Beispiel, was trinken kann, wo man einkehren kann. Das wird man vom Kreuzfahrtschiff halt aus nicht sehen. Mit dem Auto kann man sein eigenes Reisetempo halt auch noch mal bestimmen. Also so eine Schiffsreise ist eine schöne Sache. Es eignet sich, glaube ich, vor allem für die Menschen, die noch unsicher sind, ob das Land was für sie ist und die vielleicht nicht ganz so mobil sind wie ein Kunde, der eine Autorundreise mit Aktivitäten an sich plant.
Mhm. Okay, ja, und man hat natürlich nicht den Empfang der Wollsocken in den kleinen Häuschen.
Richtig, genau.
Das darf man auch nicht verpassen. Was gibt dir das Gefühl, immer wieder zurückkehren zu wollen?
Das habe ich dieses Jahr ganz besonders gespürt. Ich bin keine 12 Stunden im Land und bin vielleicht so die ersten 1-2 Kilometer irgendwo gewandert und merke, wie in mir sich das, dieses innere Tempo, dieses Hamsterrad stark verlangsamt und sämtliche Sinne plötzlich geschärft sind. Also ich werde automatisch langsamer, ob es jetzt mein Gangtempo ist, ob es mein Redetempo ist. Ich glaube, ich denke auch langsamer dann, vielleicht sorgfältiger, wer weiß. Auf jeden Fall spüre ich ganz, ganz schnell schon, dass dieses Land ein anderes Tempo hat, ein viel gesünderes Tempo. Und dass die Natur da den Hauptanteil dran trägt, dass das so ist. Es gibt immer irgendetwas zu hören, worauf man sich konzentrieren kann. Es ist kein geräuschloser Raum, im Gegenteil. Aber es sind Naturgeräusche, die man hört. Und die Menschen, die man dort trifft, strahlen auch einen ganz anderen Lebensstil aus.
Mhm.
Also einen gestressten Norweger habe ich noch nicht erlebt.
Das klingt verlockend. So, zum Abschluss. Ich weiß, du bist drauf und dran, die Sprache zu lernen. Hast du irgendein süßes norwegisches Wort für uns?
Ja, passend zur Wintersaison kann man sagen, dass das fast meistgebrauchteste Wort ist im Umgang mit der Atmosphäre zu Hause oder in auch einer Unterkunft, ist kuschli, das so viel heißt wie gemütlich.
Das passt sehr gut, ziemlich sehr süß.
Man sagt es aber zum Beispiel auch im Zusammenhang mit, das war sehr nett mit dir hier, der war kuschli, mit ei.
Süß.
Jetzt ist meine Aussprache nicht besonders gut bisher, ich übe noch.
Ja, du hast ja noch ein paar Reisen vor dir, wo du es dann wieder testen kannst.
Genau.
Was die Norweger verstehen. Sehr gut. So, wir verabschieden uns für heute. Das war's zum Thema Norwegen und den Lofoten. Wer jetzt Lust bekommen hat, selbst einmal dorthin zu reisen und Unterstützung bei der Reiseplanung möchte, darf sich sehr gerne bei uns melden. Wir packen euch den Link in die Shownotes. Und zum Abschluss noch ein kleines norwegisches Auf Wiedersehen von Barbara.
Tusen takk, vi ses.
Das müssen wir uns dann noch einprägen und üben. Danke dir.
Gerne.